wie ein gemeinsames Kulturerlebnis, wie ein gemeinsames Musikerlebnis. Ich habe mich in kaum Momenten in meinem Leben so verbunden und in Gemeinschaft gefühlt wie auf Festivals, wenn ich irgendwie in der Sonne auf dem Acker stehe und wir genießen gerade alle die gleiche Musik und jeder hat vielleicht ein bisschen eine andere Interpretation, aber trotzdem einen emotionalen Zugang dazu und wir erleben das in Gemeinschaft und wir können auf diesem Acker vielleicht eine Utopie erleben, die wir ansonsten im Alltag nicht erleben. Und das sind Orte, die wir unbedingt schützen müssen, weil das einfach Erlebnisse sind, die wir noch ganz, ganz selten haben. Gerade in der Isolation, auch über Social Media, über das Internet, wo wir wieder viel mehr Rückzug ins Private und ins Eigene irgendwie erleben. Und wenn das wegfallen würde, weil eben niemand mehr sich das antut, so zu arbeiten, was ist denn die Alternative dazu? Ich kann dir das gar nicht schildern als Alternative, weil ich das so unvorstellbar und schwarz und schlimm finde. Also ich kriege da wirklich einfach nur so ein schwarzes Loch in meinem Kopf, wenn ich versuche, mir eine Alternative zu überlegen dazu.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und wieder einmal herzlichst willkommen zu Kopfsalat, dem Podcast eures Vertrauens, wenn es um, ja, Fragen der Menschlichkeit und der mentalen Gesundheit geht. Dies ist die zweite Folge zum Thema Flinter. Zur Einordnung und für diejenigen, die die vorhergehende Folge eventuell nicht gehört haben sollten, schämt euch und holt es sofort nach. Flinter steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender-Personen. Und das Wort wird in feministischen Kontexten genutzt, um alle Personen sichtbar zu machen, die unter patriarchalen und cis-heteronormativen Strukturen diskriminiert werden. Was das insbesondere in der Musikbranche bedeutet, besprechen wir auch in der heutigen Folge nochmal aus einer weiteren Perspektive. Dafür darf ich euch vorstellen, sie ist Kulturarbeiterin und Autorin. Durch ihre Tätigkeit als Bookerin war sie viel auf Konzerten und Festivals unterwegs. 2019 organisierte sie als Teil einer Initiative von engagierten StudentInnen das Konterfei Festival mit, das Aufmerksamkeit schaffen wollte für Inklusion, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Im Jahr 2019 hat sie auch den Verein FAM mitgegründet. Ihre Bachelorarbeit hat sie 2022 an der FH Potsdam im Fach Kulturarbeit über mangelnde Gendergerechtigkeit in der Branche geschrieben. Sie schreibt journalistische Beiträge zu ihren Kernthemen Kultur, Feminismus und Diskriminierung. Und das sind ja Themen, die alle auch eine Auswirkung auf unsere psychische Gesundheit haben. Und im Frühling 2025 veröffentlichte sie ihr erstes Sachbuch zum Thema. Es trägt den Titel Billige Plätze. Und damit herzlich willkommen, Rieke van Kleef.
Hallo, das war ja mal eine umfassende Vorstellung.
Ja, wir geben unser Bestes. Und gleichzeitig ist es natürlich immer nur ein winziger Ausschnitt. Aber damit man so ein bisschen weiß, womit man es zu tun hat, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Ja, sehr schön. Und wir freuen uns, dass du in Persona hier bist, dass wir uns gegenüber sitzen. Rieke, wir starten immer mit einem Highlight der Woche. Hast du uns etwas mitgebracht, was du erlebt hast?
Ja, und es ist aber vielleicht ein bisschen abstrakter. Ich habe vor kurzem, und ich weiß, das ist so ein totales Klischee, aber ich habe vor kurzem mit so einem Dankbarkeitstagebuch angefangen, weil ich gerade selber aus einer depressiven Episode rauskomme. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das heute erzählen möchte oder nicht und dachte dann, Mensch, ich schreibe ja auch darüber und ich schreibe ja auch darüber, wie wichtig es ist, zu enttabuisieren und wie wichtig es ist, irgendwie sich zu sehen. Und deswegen teile ich das auch gerne, dass ich eben gerade so am Ende dieser Episode bin und da gerade rauskomme. Und um da besser in die Regulation zu gehen, habe ich mit einem Dankbarkeitstagebuch angefangen. Und ich war da zuerst so ein bisschen skeptisch und muss sagen, das hat mir, glaube ich, wirklich geholfen. Ich mache das jetzt erst seit 2-3 Wochen. Mal schauen, wie sich das langfristig entwickelt. Aber mir einfach jeden Tag darüber Gedanken zu machen, jeden Morgen darüber Gedanken zu machen, was hilft mir eigentlich gerade, was sind meine Highlights gerade, ist so eine ganz gute Routine eigentlich geworden. Und ich schreibe gerade jeden Morgen rein, dass mein Highlight ist oder dass ich sehr dankbar bin für die Freundinnen, die ich in meinem Leben habe und die Freundinnenschaften und den Austausch, den ich da gerade pflegen darf. Und ich bin gerade in relativ engem Kontakt mit meinen Freundinnen, weil ich eben da die Kommunikation gesucht habe, um mir mit dieser Phase zu helfen. Und deswegen ist es vielleicht nicht so ein Highlight der Woche, sondern eher so ein insgesamtes Highlight, aber auf jeden Fall das, was mich diese Woche besonders stark begleitet.
Cool. Ja, es könnte sich zu einem Highlight der aller kommenden Wochen entwickeln.
Highlight des Lebens.
Des Lebens, genau.
Pro-Tipp, FreundInnenschaften machen das Leben besser.
Ja, aber ja, vielen Dank, dass du das teilst. Und ich kann es so gut nachvollziehen, weil es sind ja so Tools, von denen man dann hört. Und so ist Journaling ist ja eben auch ein Tool in der Therapie. Und oft ist es dann mit so Sachen, dass man dann denkt, so ja, ist bestimmt voll super. Und nicht damit anfängt und es gar nicht praktiziert für sich.
Ich hatte wirklich, ich glaube, 2, 3 Freundinnen, die mir in den Ohren damit lagen und meinten, mach das doch, du weißt doch, dass dir Schreiben hilft, du bist Autorin, tu das doch einfach. Und ja, wer hätte es denken können, sie hatten recht.
Cool, ja, gut zu hören. Vielen Dank, das ist ein schönes Highlight, finde ich. Mein Highlight ist arbeitsbezogen. Ich hatte, ich mache ja eigentlich Filme und ich hatte einen Dreh mit dem Weihnachtsmann.
Oh.
Und wer kann das schon von sich behaupten?
Ja,
das kommt
das
nicht so häufig
schön
vor. Vor allem, weil der Weihnachtsmann eine Weihnachtsfrau war.
Oha.
Ja, das kommt noch dazu. Und mehr kann und will ich nicht verraten. Aber ihr könnt einfach, wenn der Podcast raus ist, dann könnt ihr bei frnd.tv mal gucken und selber rausfinden, was es damit auf sich hat.
Ja, da freue ich mich drauf.
Yippie. Rieke, wirst du eigentlich oft gefragt, ich weiß, es wird anders geschrieben, aber wirst du oft gefragt, ob du was mit dem Musiklabel Grand Hotel van Cleef zu tun hast?
Ja, tatsächlich. Und tatsächlich nein. Es gibt mich länger als das Label. Nee, aber das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte, weil als ich angefangen habe, in der Musikindustrie zu arbeiten, dachten Leute am Anfang immer bei meiner dann damals Agentur, ich wäre von Grand Hotel van Cleef gewechselt. Mhm. Und deswegen wäre das irgendwie noch Teil meiner Signatur oder meiner E-Mail-Adresse oder so. Und dann musste ich immer erklären, so nee, das bin schon ich. Und ich hatte aber dieses Jahr tatsächlich relativ viel Kontakt mit denen, weil wir uns über verschiedene Sachen ausgetauscht haben. Und es war ein sehr schöner und wertschätzender Kontakt. Und eigentlich liegt es so zwangsläufig in der Zukunft, dass man da vielleicht nochmal zusammenkommt, wenn es auch nur irgendwie so ein kleiner Witz ist. Aber man muss die Sachen ja nehmen, wie sie kommen, oder?
Also, ja,
wenn das
total
Leben einem schon so eine Vorlage schreibt, dann.
Eigentlich schon, ne? Wäre ganz gut. Also vor allem die E-Mail-Adresse rieke.van.cleef@grandhotel.van.cleef. Macht dich gleich auch ein bisschen zum Boss, finde ich. Zum Bossin.
So, ja, liebe okay. Grüße an Rainer. Tut mir sehr leid, ich muss den Laden jetzt leider übernehmen.
So einfach geht das.
Wobei, dann ist es vielleicht noch extra verwirrend, weil ich ja mit K geschrieben werde.
Ja, stimmt.
Ja, naja, mal schauen.
Okay. Ne, dann muss ich ja das Label umbenennen. Wir müssen auch irgendwie Kompromisse machen. Um das nochmal mehr zu verstehen, wie war denn dein Werdegang oder wie verlief dein Weg in die Kultur und dann konkreter in die Musikbranche? Was hat dich da hingeführt? Und vor allem, wie kriegen wir dich da wieder raus?
Ich glaube, ich habe einen klassischen Nicht-Werdegang, wie das ganz viele Menschen in der Musikindustrie haben. Also ganz viele Menschen rutschen da so rein. Und bei mir war es ähnlich. Also ich habe eigentlich schon immer etwas mit Kultur, mit Veranstaltungen zu tun gehabt. Ich habe früher selber Musik gemacht und ich habe immer irgendwie Sachen mit organisiert. Und ich war dann ganz lange in der SchülerInnenvertretung engagiert, also schon früh auch in so politischen Kontexten unterwegs. Und da haben wir irgendwie ständig irgendwelche Konferenzen und sowas und Workshops und Zusammenkünfte und Aktionen organisiert, was rückblickend eigentlich verrückt ist, was wir damals alles so auf die Beine gestellt haben als SchülerInnen. Und ich hatte aber damals nicht so richtig auf dem Schirm, dass das was ist, was man auch beruflich machen kann. Also irgendwie in meiner Familie arbeitet niemand im Kulturkontext. Es war total weit weg für mich. Auch so journalistisches Arbeiten oder so war total weit weg für mich. Das waren einfach keine Berufsfelder, die ich irgendwie gesehen habe und wo ich dachte, ja, das könnte was sein für mich oder überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, was macht man denn da beruflich? Wie sieht das denn irgendwie aus? Wie kommt man da hin? Und ich habe dann erstmal was ganz anderes gemacht. Ich habe erstmal Jura studiert, das Grundstudium, und war aber überhaupt nicht glücklich und habe dann so auf der Seite nebenbei angefangen, viel unterwegs zu sein wieder, viel auf Konzerten zu sein, habe fotografiert. Ich habe ursprünglich als Konzertfotografin angefangen, weil ich dann angefangen habe, befreundete Bands und MusikerInnen zu fotografieren und zu begleiten und bin dann so auf meine ersten Touren mitgefahren und habe dann darüber eben gesehen, dass das ja was ist, was man auch beruflich machen kann, und habe darüber dann eben gesehen, was für Berufe es hinter den Kulissen so gibt. Und es war tatsächlich eine sehr schlimme Depression, die mich dazu geführt hat, festzustellen, dass ich etwas ändern muss in meinem Leben. dass ich irgendwie unglücklich bin und dass ich neidisch bin auf das, was andere Menschen mit ihrem Leben machen. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt nicht in Berlin gewohnt und wollte gerne wieder zurück nach Berlin, weil mir das gefehlt hat, auch so als Umgebung. Und ich finde, was das angeht, Neid ein extrem hilfreiches Gefühl, weil es ein sehr hilfreiches, ein sehr ehrliches Gefühl ist. Ich finde, es gibt kaum ein Gefühl, was so ehrlich ist wie Neid und was einem so ehrlich spiegelt, was einem eigentlich fehlt im Leben. Und infolge dieser ganzen Reflexion habe ich mein Jurastudium abgebrochen. Das fanden damals der Großteil meiner Familie gar nicht mal so gut. Und bin dann zurück nach Berlin gegangen, um irgendetwas mit Kultur und Medien zu machen. Fantastisch. Nee, und mir war aber schon klar, dass wenn ich so planlos zurück nach Berlin gehe, das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Und habe dann angefangen, mich auf Praktika zu bewerben und habe dann ganz klassisch, wie es bei vielen Menschen in meiner Generation der Fall war, mir über Praktika so den Weg reingebahnt und habe dann eben überlegt, okay, irgendwie wäre so ein Abschluss ja doch nicht ganz schlecht. Habe dann eben angefangen, Kulturarbeit in Potsdam zu studieren, was du ja auch schon meintest. Was sicherlich nicht der schlechteste Weg war, aber jetzt auch nicht zwangsläufig nötig gewesen wäre. Ich habe den Eindruck, in der Musikindustrie konstituiert sich Zugang viel über Erfahrung und über Kontakte. Und das kann sich genauso gut ergeben, indem man selber Projekte startet und oder viele Menschen arbeiten vorher ehrenamtlich in dem Bereich, haben beispielsweise bei ihrem Dorffestival irgendwie mitgewirkt und schaffen sich dann darüber einen Zugang. Wobei ich schon sagen würde, dass sich die Branche insgesamt professionalisiert hat und es schon auch Studiengänge und Ausbildungswege inzwischen gibt, die den Weg da reinbahnen können.
Ja.
Aber es gibt eben sehr viele Leute, die da so reinrutschen und ich war da auch eher eine Person von. Mhm.
Okay. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, gab es dann vielleicht auch sowas wie die Pop-Akademie und so noch gar nicht? Oder hat sich die einfach nicht so in den Weg gestellt als Option?
Doch, ich glaube, dass es die Pop-Akademie da schon gab. Die gibt es ja jetzt schon eine Weile. Aber das war irgendwie nicht mein Weg. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es das schon gab, als ich Abi gemacht habe, um ehrlich zu sein. Dafür habe ich mich zu wenig mit der Pop-Akademie auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, als ich Abi gemacht habe, war das für mich gar nicht so ein Weg, der sich mir erschlossen hätte, dass ich das hätte machen können. Und als ich dann soweit war, mich umzuentscheiden, war für mich schon auch sehr klar, dieses Bedürfnis nach Berlin zurückgehen zu wollen. Mhm. Das heißt, ich habe schon auch sehr geschaut, was gibt es denn in Berlin und in Umgebung. Und für mich war Berlin auch einfach so der Kulturstandort und auch ein queerer Standort einfach, muss man auch dazu sagen. Das hat da auch mit reingespielt, dass ich zu dem Zeitpunkt mich auch viel mit meiner eigenen Queerness und Identitätsfindung auseinandergesetzt habe. Und ich war vorher in Bonn und Bonn war da einfach kein guter Ort für. Mhm. Und ich habe da den sehr klaren, drastischen Wechsel nach Berlin auch gebraucht.
Ja. Okay, und dann hast du Praktika gemacht und wo bist du dann so hängen geblieben sozusagen? Oder was hat dir am meisten gefallen, dich angesprochen?
Genau, ich habe vornehmlich im Booking dann schon auch gearbeitet und auch im Live- und im Veranstaltungsbereich und muss auch sagen, dass Konzerte nach wie vor einfach eine große Liebe für mich sind, auch schon immer waren. Also ich bin schon jung auf Konzerte gegangen. Wie gesagt, ich habe immer viel irgendwie so mit Musik auch zu tun gehabt. Und das war für mich ein guter Ort, auf Konzerten zu sein, auf Festivals zu sein, da im Live-Kontext unterwegs zu sein. Dann kam ja allerdings irgendwann diese Pandemie dazwischen, die es sehr schwierig gemacht hat, im Live-Bereich zu arbeiten. Und ich habe dann zwischendurch schon auch im Label-Bereich und im Marketing gearbeitet. Aber es hat mich immer wieder zurück zur Live-Musik geführt eigentlich.
Mhm. Okay, und was waren das da so für Zustände, die du vorgefunden hast, die dich dann ja auch auf deine journalistischen Wege geführt hat und deine Kernthemen und letztlich dann auch zu dem Buch, was du Anfang dieses Jahres veröffentlicht hast?
Also die Musikindustrie insgesamt, das ist vielleicht insgesamt gut zu wissen, habe ich ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, fußt sehr auf zwischenmenschlichen Netzwerken. Und die persönlichen Netzwerke sind sehr wichtig. Und das heißt, wer du als Person bist, ist auch sehr wichtig oder wie du als Identität wahrgenommen wirst. Und da spielt Geschlecht und auch das Alter und die Herkunft und ein gewisses Auftreten, was du mitbringst, einfach eine besonders relevante Rolle. Und als ich angefangen habe, in der Musikindustrie zu arbeiten, war es nun mal noch so, dass es insgesamt gar nicht so viele Frauen gab, da muss man von TIN-Personen, also sprich trans, intergeschlechtliche, nicht-binäre Personen, gar nicht sprechen, weil die gab es noch sehr, sehr viel weniger, zumindest so wahrnehmbar. Kann natürlich auch immer sein, dass Menschen sich zu dem Zeitpunkt noch nicht geoutet hatten, aber insgesamt noch sehr, sehr viel unsichtbarer, aber eben auch Frauen an sich gab es schon nicht so viel. Und da, wo sie mir begegnet sind, sind sie mir häufig in Assistenzpositionen begegnet. Und das hat dazu geführt, dass sehr viel Arbeitsmiteinander und Arbeitsstruktur auf ein männliches Auftreten ausgelegt war. Und man da als Frau sowieso schon für Irritation gesorgt hat. Und das führt dann eben dazu, dass man vielleicht einen schlechteren Verhandlungsstand hat, dass man nicht so ernst genommen wird, dass man aber auch zumindest damals noch sehr viel deutlicher als heute sich auch mit klar sexistischen, diskriminierenden, beleidigenden Sprüchen zum Beispiel rumschlagen musste. Und das kann dann durchaus, oder das habe ich schon erlebt, auch produktionsgefährdend sein. Also ich hatte da Situationen, wo ich dann beispielsweise auf Tour war, im Club ankam, Tourmanagerin war, also die Person, die dafür zuständig war, dass eigentlich alles so unterwegs läuft, und der lokale Veranstalter sich dazu geweigert hat, mit mir Absprachen zu treffen. Und das ist natürlich grundsätzlich schwierig, wow, wenn man so einen Konzertablauf irgendwie durchführen möchte. Mhm. Und dieser lokale Veranstalter dann eben versucht hat, mir vorbeizuarbeiten oder dann versucht hat, mit den Bandmitgliedern Sachen abzusprechen, die aber teilweise entweder noch verkatert waren und oder die Informationen auch gar nicht parat hatten, um dann eben entsprechende Absprachen, ja, zu tätigen. Und ja, das war damals noch gar nicht so unüblich. Und ich habe dann eben mit der Zeit festgestellt, das dauert ja auch erstmal, bis man das selber versteht, was passiert da eigentlich, ne? Aber ich habe dann mit der Zeit festgestellt, okay, das ist irgendwie gar nicht so toll so als junge, queere Frau. Ich fühle mich hier nicht gesehen, ich fühle mich nicht respektiert, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich nicht gefördert, ich fühle mich in meiner Leistung nicht gewertschätzt. Und ich habe das ganz starke Bedürfnis, mich dazu auszutauschen, wie ich denn mit diesen Situationen umgehen kann, um mich auch weniger alleine damit zu fühlen, weil das sich alleine mit etwas fühlen, sich einsam mit etwas fühlen, ja auch ein sehr belastendes Gefühl ist, was ja auch durchaus in beispielsweise einer solchen depressiven Episode münden kann. Oder zumindest in einem starken Stressgefühl. Und ich habe dann eben angefangen, mich mit anderen jungen Frauen auszutauschen, die ich dann halt getroffen habe. Ich habe dann auf dem Immergut-Festival ein damals sehr eindrückliches Panel gesehen zum Thema Sexismus in der Musikindustrie, was mich aber auch ein Stück weit frustriert hat, weil die wenigen Panels, die es zu dem Zeitpunkt zu dem Thema gab, dann irgendwie immer da da stehen geblieben sind, dass sie festgestellt haben, ja, es gibt Sexismus. Ich mir dann immer dachte so, ja, ich weiß, dass es Sexismus gibt, was machen wir denn jetzt damit? Und zu diesem nächsten Schritt wollte ich mich eben austauschen. Und ich habe dann die Panelistinnen vom besagten Panel angesprochen. Und darüber hat sich dann eben später Femme gebildet. Und okay, das war wirklich, glaube ich, ganz, ja, ganz wichtig für mich.
Genau, beschreibt es doch auch. Obwohl, nee, wir bleiben noch ein bisschen bei dem Thema, weil da gebe ich dir total recht. Das ist auch meine Beobachtung, dass es sich oft erschöpft in der 50. Bestandsaufnahme. Also, ja, und der Analyse. Und ich dann immer denke so, ja, aber jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß ja denn jetzt irgendwie auch, wo man steht. Und die Frage ist aber, woher kommen die konkreten Maßnahmen, woher kommen die Impulse oder woher kommt der Druck, Dinge zu verändern? Weil das finden wir natürlich überall vor in Strukturen. So, alle haben sich da drin eingerichtet und die davon profitieren, findet dann irgendwie ganz prima und wollen auch gar nichts verändern. Also genau, wo kommt der Druck her und wo sind die Argumente, die zu einer Veränderung führen können? Und sowas wie Netzwerken, klar, macht voll Sinn. Was macht ihr da in diesem Netzwerk? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also wir haben mit der Idee angefangen, dass wir erstmal eigentlich einen Stammtisch machen wollten, wo Menschen, Betroffene, Flinterpersonen zusammenkommen können. Damals haben wir noch sehr aus diesem Frauenbegriff herausgedacht. Das haben wir inzwischen für uns auch reflektiert und weitergedacht. Und das für Flinterpersonen geöffnet. Und teilweise haben wir sogar auch Veranstaltungen und Treffen und Weiterbildungsangebote für Cis-Männer ganz konkret. Aber wir haben uns damals erstmal zusammengefunden als Stammtisch, um überhaupt erstmal so einen Austauschraum zu schaffen, in dem man eben auch gemeinsam Strategien überlegen und besprechen kann oder sich auch einfach mal auskotzen kann, um zu merken, ich bin nicht alleine damit. Und das hat sich dann nach und nach weiterentwickelt. Wir saßen dann eben auch viel auf Panels. Wir können auch gleich sehr gerne noch über das Thema Panels und Argumente sprechen, aber sind da viel auch in diesen öffentlichen Diskurs reingegangen, haben auch teilweise wirklich Themen diskutiert, sei es jetzt von Sexismus im Hip-Hop oder Metal beispielsweise, also eher genrespezifischer, hin zu Awareness-Themen oder eben auch, wie geht man mit bestimmten Situationen um, haben dann so themenspezifische Stammtische gemacht, das dann viel im Online, im digitalen Raum gemacht, über eben die Lockdown-Zeit und die Pandemie, und haben inzwischen aber auch viele eigene Veranstaltungen gemacht, eigene Konzerte gemacht, supporten FlinterkünstlerInnen dabei, mehr Sichtbarkeit zu kriegen, aber auch Flinterpersonen hinter den Kulissen sich weiterzubilden, haben beispielsweise Backline-Workshops angeboten unter der Leitung von Cora Schönherr, die auch in meinem Buch vorkommt, die sich das so, die das unter ihre Fittiche genommen hat, da auch wirklich Menschen konkret zu helfen, in Berufsfelder einzusteigen und sich weiterzubilden. Und verstehen uns da eigentlich inzwischen vor allem als Plattform, die ein Angebot schafft, was dann eben wiederum andere Menschen nutzen können, um beispielsweise auch ihre Themen, Inhalte, Angebote zu platzieren, die vielleicht da strukturelle Hilfe auch in der Unterstützung und strukturelle Hilfe auch in der Umsetzung benötigen. Ich bin jetzt inzwischen seit diesem Jahr nicht mehr im Vorstand. Deswegen gibt es da andere Personen, die dann noch besser drüber sprechen können als ich. Aber genau, dürfte das eben viele Jahre mit aufbauen und begleiten. Und ist, glaube ich, auch eine von den Sachen, wo ich am stolzesten mit drauf bin. Und wo ich auch sagen würde, das hat mich in meinen 20ern ganz, ganz stark geprägt und vorangebracht. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich heute nicht an dem Punkt wäre, an dem ich bin, weder menschlich noch beruflich, wenn es FEM nicht gegeben hätte und wenn ich die Unterstützung dieser fantastischen Menschen nicht in meinem Rücken gehabt hätte.
Mhm. Wenn ich mich da engagieren möchte, aber nicht in Berlin lebe, findet das auch online statt oder ist das alles in Präsenz? Stammtisch klingt immer nach.
Genau, die Stammtische sind gar nicht mehr so das Kernding, was wir machen. Wir machen das schon auch immer noch, dass wir so Netzwerktreffen haben, vor allem inzwischen auch auf sogenannten Showcase-Festivals. Das sind Festivals, die mit einem Musikindustrie-Branchentreffen einhergehen quasi. Ja. Und gerade da, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, wie schwer das sein kann, da anzukommen, Fuß zu fassen, zu netzwerken, bieten wir vor allem in Hamburg beim Reeperbahn-Festival und in Köln bei der CO Pop immer so Netzwerktreffen an, also auch tatsächlich nicht nur in Berlin, auch in Präsenz. Wir haben aber auch Online-Treffen beispielsweise und wir ermutigen auch Leute, sich bei uns mit Ideen zu treffen. Also falls jetzt die HörerInnen dabei sind, die sagen, ich habe total Bock, was in München zu machen, was in Köln zu machen, in Hamburg, wo auch immer, kommt super gerne mit eurer Idee auf uns zu und wir schauen dann, was wir in unserem Toolkasten haben, womit wir euch irgendwie supporten können. Aber genau, das heißt, viele von uns sind in Berlin, aber nicht alle. Und wo die Dinge dann stattfinden, ob online oder in welcher Stadt, das ist ein bisschen abhängig von dem Projekt.
Mhm. Was ist denn dir da so begegnet? Also wenn ihr da zusammenkommt und dann, das ist ja das Schöne am Netzwerken, es kommen halt unterschiedliche Perspektiven rein. Und klar, jetzt die Personen, die sich da engagiert haben, bringen natürlich irgendwie schon mal ein ähnliches, sagen wir mal, eine ähnliche Perspektive irgendwie schon mal mit. Aber ich vermute mal, es war eine Bestätigung dessen, was du selber beobachtet hast in der Branche. Oder inwiefern hat es deine Wahrnehmung noch erweitert oder was ist da passiert?
In vielerlei Hinsicht schon, wobei ich ja auch sagen muss, das kommt ja auch sehr auf die persönliche Positionierung drauf an. Also einmal, in welchem Feld arbeitet man ganz konkret? Also im Labelbereich begegnen einem vielleicht nochmal andere Sachen als im Bookingbereich. Auf Tour begegnen einem nochmal andere Schwierigkeiten als im Büro beispielsweise. Aber auch damit, wer bin ich denn als Person? Ich bin zwar jetzt eine Frau und ich bin queer, aber ich bin auch cisgeschlechtlich und ich bin auch weiß. Das heißt, bestimmte Diskriminierungsmuster begegnen mir nicht. Und das war schon auch sehr augenöffnend und am Anfang auch nicht immer einfach festzustellen, okay, ich habe aber auch gewisse Privilegien, die auch mit einer gewissen Verantwortung einhergehen. Und wenn ich mich wirklich feministisch positionieren möchte, dann geht das schon auch damit einher, mich selber zu hinterfragen und auch zu schauen, was begegnet denn vielleicht anderen Menschen noch. Und ich habe in dem Zuge ganz viel über Rassismus lernen dürfen und müssen. Auch teilweise dank der unbezahlten Bildungsarbeit von Betroffenen. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe dann später mich selber in die Pflicht genommen, mich auch weiterzubilden, Bücher zu lesen zu dem Thema. Natascha Akeli hat ein ganz tolles Buch geschrieben über schwarzen Feminismus beispielsweise. Aber bevor ich an dem Punkt war, musste ich auch erstmal mit der Nase drauf gestoßen werden von Betroffenen, die eben dankenswerterweise sich da diese Arbeit gemacht haben und sich da auch haben retraumatisieren lassen. Da bin ich beispielsweise einen Prozess durchgegangen. Das heißt, da habe ich schon auch noch Sachen gelernt. Aber viel hat sich auch geglichen. Also viel war dann vielleicht ein bisschen eine andere Couleur, aber zugrunde lag dem eben, ich fühle mich nicht gesehen, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht gefördert. Ich muss mich physischer und psychischer Gewalt irgendwie aussetzen. Und das hat, glaube ich, beide Komponenten. Einmal kann es sehr belastend sein, das zu hören. Es kann einem aber auch insofern helfen, als dass man eben, wie gesagt, feststellt, ich bin nicht alleine damit.
Genau, hast du ja auch schon angesprochen, was hat das für Auswirkungen auf die mentale, auf die psychische Gesundheit? Also das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, kann ganz häufig eben zu einem Einsamkeitsgefühl führen. Es nagt am Selbstbewusstsein, ganz offensichtlich. Also man hinterfragt sich mehr, als es womöglich angebracht ist. Ich finde, du hast einen super interessanten Punkt angesprochen, nämlich wie vielschichtig diese Themen auch so sind. Ne? Also wir reden ja eben nicht nur von intergeschlechtlicher Problematik, wir reden von Rassismus, wir reden über Klassismus. So, welche Absolut. Rolle spielt die Herkunft?
Klassismus ist ein super großes Thema in der Musikindustrie oder generell würde ich sagen in der Kulturarbeit, weil die Frage zum einen ist, das haben wir vorhin ja auch ein bisschen geschnitten, was wird mir überhaupt vorgelebt? Komme ich überhaupt aus einem Haushalt, der sich irgendwie mit Kultur befasst hat, wo ich überhaupt auf die Idee komme, dass das etwas sein könnte für mich, finde ich einen Zugang. Aber auch ganz konkret, wer kann es sich leisten, in diesem sehr prekären Berufsfeld zu arbeiten, in dem man viele Jahre wirklich erstmal etwas aufbauen muss, unterbezahlt oder nicht bezahlt arbeitet, mit der Hoffnung, dass man irgendwann eventuell davon leben kann. Und es gibt ja nur sehr, sehr wenige Menschen, die wirklich gut davon leben können. Und da spielt die Frage, ob ich irgendwie einen Hintergrund habe, das mich finanziell unterstützen kann, ja. Eltern, die mich finanziell unterstützen können, ob ich vielleicht was geerbt habe, ob ich vielleicht eine Wohnung übernehmen kann, ob ich meine Lebenshaltungskosten irgendwie gering halten kann, eine wahnsinnig große Rolle. Aber auch natürlich andere strukturelle Fragen, wie muss ich Care-Arbeit leisten? Habe ich selber vielleicht Kinder oder Angehörige, um die ich mich sorgen muss? Und auch das ist ja eine gegenderte Komponente, die häufig immer noch eher Frauen zugesprochen werden als Männer beispielsweise.
Wir hatten in einem anderen Zusammenhang hatte ich Franziska Lauter hier zu Gast, die du vielleicht auch kennst aus der Musikbranche. Und sie meinte auf die Frage, was kann man denn dann tun, dass Musikerin gesünder ihren Beruf ausüben kann, und das kann man auch auf Musiker beziehen, ist ihre Antwort, sie besser bezahlen.
Ja.
Also das ist halt eigentlich, ne, also der Struggle, der damit einhergeht, dass ich meine Kunst mache, im besten Falle ist es Kunst, aber dem Musikerin-Dasein nachgehe und gleichzeitig aber dafür sorgen muss, dass ich aber auch von irgendwas leben muss, also bezahlt die Leute gut. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Thema Grundeinkommen für Kreative und so weiter.
Sehr gerne, das ist mir auch gerade direkt in den Kopf gekommen.
Aber dieses Identifizieren von, was trifft denn jetzt eigentlich auf mich zu, ist, finde ich, echt eine große Aufgabe. Und ich kann als älterer, weißer Cis-Mann kann ich sagen, dass auch ich sehr viel Ausgrenzung in der Musikbranche erlebt habe, als ehemaliger Musiker. So, und trotz all der Privilegien, die ich genieße, habe ich das erlebt von allen Seiten. Und manchmal steht am Ende von so einem Prozess vielleicht auch einfach die Einsicht, die Musik, die ich mache, ist nicht gut genug. Auch das darf da eine der Komponenten sein.
Wobei,
und das ist echt eine harte Aufgabe, das alles zu identifizieren.
Wobei ja dann auch wieder die Frage ist, was heißt nicht gut genug, ne? Also das ist insgesamt, finde ich, so ein total spannenden Aspekt, über den wir vielleicht auch noch gleich sprechen könnten. Diese Frage von, nach was für Kriterien, nach was für Maßstäben wird was eigentlich bewertet und für wen schaffe ich eigentlich Kunst und wie kommerziell verwertbar muss das eigentlich sein und wem muss das wie irgendwie gefallen und wann ist etwas erfolgreich oder nicht? Eine Frage, über die ich mir sehr viele Gedanken gerade mache, über die wir auch sehr gerne noch sprechen können. Aber ich würde gerne noch was anderes unterstreichen, was du gerade gesagt hast, was mir im Gespräch mit Männern, auch mit meinem eigenen Vater zum Beispiel, immer wieder auffällt. Nämlich die Frage nach Privilegien oder nach Diskriminierungsformen bedeutet ja nicht, dass du nicht trotzdem Herausforderungen und Hürden und Schwierigkeiten und Probleme und Sorgen und Ängste in deinem Leben haben kannst. Ne? Ja. Natürlich erfahren auch der, ich sag mal, klischeehafte alte weiße Mann Dinge in seinem Leben, die schlimm sind oder die ihn belasten können oder die, ne, wo es Schwierigkeiten gibt oder wo diese Person an Hürden scheitert. Aber es gibt nun mal bestimmte andere Aspekte, die nicht noch on top dazukommen.
Absolut.
Und dann sprechen wir eben über diese Privilegien und diese Diskriminierungserfahrungen und das können eben eher so softe im Sinne von zwischenmenschliche oder psychische Erfahrungen sein, wie eben dieses ausgegrenzt werden, nicht ernst genommen werden, nicht gefördert werden, für einen Job nicht ausgewählt werden und so weiter und so fort. Das können aber auch strukturelle Dinge sein, wie beispielsweise, wenn ich jetzt auf Tour bin, kann ich überhaupt auf hygienische Infrastruktur zurückgreifen oder nicht, weil nicht mit bedacht wurde, dass gegebenenfalls eine Person auf Tour menstruiert. Mhm. So. Mhm. Ne? Und das sind eben ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und Faktoren, die damit reinspielen. Und das macht dieses Gespräch auch ein Stück weit komplex, ne? Weil es so viele verschiedene Aspekte sind. Aber die müssen wir eben mitdenken, wenn wir wirklich behaupten wollen, dass die Musikindustrie progressiv ist und dass sie divers ist und dass sie ein Ort ist irgendwie für alle und pluralistisch und dass hier wir wirklich in einem kreativen Space arbeiten wollen, weil erst wenn diese Grundbedürfnisse abgedeckt werden und wenn wir von Respekt sprechen und von einer hygienischen Infrastruktur, dann sind das Grundbedürfnisse, erst dann können wir ja wirklich in die kreative Arbeit reingehen.
Total, genau. Das macht natürlich keiner der dieser Punkte irgendwie nichtig. Ich meine, das wirklich so aus der ganz individuellen Perspektive, so was das auch für eine große Aufgabe ist, für sich selber das halt auseinanderzustückeln und also wie lange ich als Musiker damals dafür gebraucht habe, zu identifizieren, woran liegt es denn hier eigentlich? Ah, ich habe gar nicht den Zugang dazu, zu diesen Leuten, weil mir fehlt das Netzwerk, weil und so weiter. Das ist halt echt eine große Aufgabe für sich persönlich rauszufinden, wo sind eigentlich genau die Herausforderungen. Aber das ist in Summe genommen, dass da halt all diese Baustellen sind, die es zu bearbeiten gilt, steht absolut außer Frage, finde ich auch. Jetzt bist du ja für dein Buch. Bist du ja nochmal, hast du den Blick ja quasi nochmal enger gefasst, weil es ja da explizit um die Live-Branche geht, richtig?
Ja, also es sind schon auch andere Berufsfelder mit reingeflossen, weil man es eben nicht ganz voneinander abtrennen kann. Also natürlich spielen Realitäten im Labelbereich und im Management und im Publishing auch mit rein in die Live-Branche, aber die Live-Branche ist nun mal das, wo ich herkomme. Das ist das, wo ich mich selber am besten auskenne. Und das, wo eben diese konkreten Lebenserfahrungen on Tour auch nochmal eine Rolle spielen, was etwas ist, was man im Labelbereich eben weniger hat, weil es da mehr um auch Arbeit im Büro gibt. Und ich glaube, dieses Leben on Tour ist schon auch sehr spezifisch, was sich viele Menschen, die das selber noch nicht erlebt haben, vielleicht gar nicht so vorstellen können. Und wo man, glaube ich, schon auch davon sprechen muss, das ist halt mehr als ein Job. Also wenn man on Tour ist, dann wird es einfach zu deinem Leben und zu deiner Realität. Und dementsprechend finde ich das schon nochmal ein sehr spezifisches Erlebnis, was es auch wert ist zu beleuchten.
Ja, absolut. Ja, das ist so, im besten Falle ist es eine Klassenfahrt. Aber das ist wirklich die romantisierte Sichtweise darauf, wie du schon sagst. Das ist halt dann 24 Stunden dein Leben.
Ja, genau. Ja, und das ist ja auch, also wie sehr Klassenfahrt-Feeling aufkommt, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was für eine Stimmung hast du in der Crew. Und auch wie auf Klassenfahrt gibt es immer mal so ein paar Leute dabei, die vielleicht über die Stränge schlagen, wo dann am nächsten Tag nicht so gute Stimmung ist. Aber genau, ich glaube, dass viele Menschen ein recht isoliertes Bild oder ein recht romantisiertes Bild davon haben, was es eigentlich bedeutet, auf Tour zu sein und dabei nicht so sehr sehen, wie isolierend das auch sein kann, wie mental belastend das sein kann, wie körperlich anstrengend das sein kann. Es sind ganz viele Aspekte, die dazu kommen. Also man hat wenig Privatsphäre, wenig Freizeit eben, häufig einen engen Terminplan, viel Stress, aber dann zwischendurch auch wiederum Wartezeiten, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, wie geht's jetzt weiter, man so ein bisschen in der Luft hängt irgendwie. Wenig Schlaf, man ist irgendwie 24/7 ansprechbar und erreichbar. Man hat eben nicht so die Möglichkeit, in so einem engen Kontakt zu sein mit den Menschen, die vielleicht daheim sind. Also auch vielleicht nicht so viel Kontakt mit den engen Bezugspersonen, die vielleicht wiederum auch gar nicht so gut nachvollziehen können, was eigentlich gerade das eigene Leben so umfasst. Und häufig führt eben dieser ganze Cocktail an Belastung dazu, dass man versucht, das zu kompensieren. Und das kann dann eben enden in Rauschexzessen, gesteigertem Alkohol oder Substanzmissbrauch, was ja auch äußerst destabilisierend sein kann für die Psyche und auch für die physische Gesundheit. Und da kommt eben ja sehr viel zusammen.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja mein Gott, aufgepasst bei der Berufswahl, sage ich nur. Sich zurücklehnen und sagen, so denn wenn du nicht für den Job geschaffen bist, dann mach den halt nicht. Jetzt gehst du aber hin und sagst, okay, und da müssen wir ran. Das müssen wir ändern. Warum machst du es dir nicht bequem?
Also erstens bin ich, glaube ich, kein Fan davon, an der Seitenlinie zu stehen und zu meckern, sondern ich bin, glaube ich, schon immer eine Person gewesen, die, wenn sie Missstände gesehen hat, so einen Drang hatte, sich damit zu befassen. Und ja, na klar könnte man sagen, aufgepasst bei der Berufswahl, aber erstens, die Umstände müssen ja nicht so sein. Also es gibt ja Dinge, die man verbessern kann, damit es besser wird. Und das Zweite ist, ich glaube, was Menschen vielleicht nicht unbedingt sehen, die nicht in der Kultur arbeiten, sind zwei Aspekte. Einmal, viele Menschen, die kulturschaffend arbeiten, mich selber eingeschlossen, können nicht anders. Es gibt eine dermaßen hohe intrinsische Motivation. Ich bin zwar eher, wie geht das Strichwort, wie die Mutter Maria zum Kind gekommen, was das Buch angeht. Mhm. Also es war nicht unbedingt mein initialer Plan, dieses Buch zu schreiben, weil ich das große Glück hatte, da eher hingeleitet zu werden und eher überzeugt zu werden, dieses Buch zu schreiben. Aber als ich erstmal angefangen habe, das Buch zu schreiben, ging das gar nicht anders. Also das wurde einfach 3 Jahre mein Leben. Ich hätte dieses Buch irgendwann nicht mehr nicht schreiben können. Und wenn ich mal so zurückblicke, auch in meine Kindheit, habe ich eigentlich schon immer geschrieben. Und ich habe, wie gesagt, einfach nur erst sehr spät verstanden, dass ich das auch beruflich machen könnte. Und ich glaube, vielen Menschen, die kulturschaffend arbeiten, geht es genauso. Und das andere ist, wenn es keine Menschen gäbe, die das auf sich nehmen würden, was würde das denn für unser Kulturleben bedeuten? Und infolgedessen mal die größere Metaperspektive, was würde das denn für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie bedeuten? Ich werde ganz häufig gefragt, warum ist es mir so wichtig, dass wir über Festivals sprechen? Warum ist es mir so wichtig, dass wir über Konzerte sprechen? Und warum ist es mir so wichtig, dass wir das zu einem erlebbaren Ort für alle machen? Und die größere gesellschaftspolitische Antwort darauf über mein persönliches Empfinden hinweg ist, weil ich es für Radikaldemokratie unterstützend und wichtig halte, relevant halte. Ich glaube wirklich, dass es kaum einen Ort auf dieser Welt gibt, der Menschen so sehr zusammenbringen kann wie ein gemeinsames Kulturerlebnis, wie ein gemeinsames Musikerlebnis. Ich habe mich in kaum Momenten in meinem Leben so verbunden und in Gemeinschaft gefühlt wie auf Festivals, wenn ich irgendwie in der Sonne auf dem Acker stehe und wir genießen gerade alle die gleiche Musik und jeder hat vielleicht ein bisschen eine andere Interpretation, aber trotzdem einen emotionalen Zugang dazu und wir erleben das in Gemeinschaft und wir können auf diesem Acker vielleicht eine Utopie erleben, die wir ansonsten im Alltag nicht erleben. Und das sind Orte, die wir unbedingt schützen müssen, weil das einfach Erlebnisse sind, die wir noch ganz, ganz selten haben. Gerade in der Isolation, auch über Social Media, über das Internet, wo wir wieder viel mehr Rückzug ins Private und ins Eigene irgendwie erleben. Was bietet uns das denn anders als Festivals und Musik? Und wenn das wegfallen würde, weil eben niemand mehr sich das antut, so zu arbeiten, was ist denn die Alternative dazu? Ich kann dir das gar nicht schildern als Alternative, weil ich das so unvorstellbar und schwarz und schlimm finde. Also ich kriege da wirklich einfach nur so ein schwarzes Loch in meinem Kopf, wenn ich versuche, mir eine Alternative zu überlegen dazu.
Ja, will man sich gar nicht vorstellen. Gleichzeitig, also fast schon erschreckenderweise muss man ja sagen, es existiert da seit Jahrzehnten unter diesen Umständen. Es passiert seit Jahrzehnten unter diesen Umständen. Und dennoch, also ich gebe dir total recht und ich würde es sogar, was du anfangs gesagt hast, sogar noch drastischer formulieren. Ich glaube, es gibt in der Branche viel zu wenig Menschen, die dieses Verantwortungsbewusstsein haben.
Ist eine gesamtgesellschaftliche Beobachtung.
Das kann man sicherlich auch auf andere, natürlich, alles, was wir hier besprechen, wir haben jetzt den Blick auf die Musikbranche, aber das trifft natürlich alles irgendwie auf ganz viele andere Bereiche genauso zu, auf jeden Fall. Aber insofern, die Haftbefehl-Dokumentation hat es uns nochmal schön vor Augen geführt, was da so vonstatten geht, was da passieren kann, weil da so wenig Menschen unterwegs sind, die irgendein Verantwortungsbewusstsein haben für das Schicksal der Beteiligten, insbesondere das Schicksal von Künstlerinnen und Künstlern. Führt jetzt vielleicht nochmal ein bisschen weiter weg. Was sind denn die Hebel? Was sind denn die Maßnahmen? Also jetzt gerade in Bezug auf das Thema, wo du dich in deinem Buch mit beschäftigt hast, das heißt die Veranstaltungsbranche, die Festivalbranche, wo du ja auch kritisierst, okay, da finden einfach zu wenig Flinteracts statt im Line-up. So, konzentrierst du dich da drauf oder geht es mehr auf die die Personen, die da wirken in der Branche, die Entscheidungsträger, in den meisten Fällen halt eben wirklich leider Entscheidungsträger und nicht Trägerinnen? Oder wo richtest du am meisten deinen Blick drauf?
Ich glaube, das ist eine Frage, die wir ein bisschen aufdröseln müssen, weil es so viele Faktoren gibt, die da mit reinspielen. Und ich würde so gerne so die eine einfache Antwort präsentieren, aber ich glaube, die gibt es nicht. Natürlich ist der Booking-Bereich, den du gerade angesprochen hast, ein ganz wichtiger, wenn es darum geht, sich Gender-Verhältnisse in der Industrie anzuschauen, gerade aus KünstlerInnen-Perspektive, weil eben es in der Vergangenheit so war, dass FlinterkünstlerInnen nicht die gleichen Chancen hatten wie cis-männliche KünstlerInnen. Und gerade sowas wie zum Beispiel eine Festivalplatzierung einfach wahnsinnig relevant ist für die Fortentwicklung einer KünstlerInnen-Karriere. Und das spielt natürlich auch in das mentale Wohlbefinden mit rein. Ne? Fühle ich mich als KünstlerIn da gesehen? Habe ich den Eindruck, dass ich da irgendwie Chancen habe? Werde ich so bezahlt, dass ich Existenzängste abbauen kann, dass ich mich auf meine Karriere konzentrieren kann? Und so weiter und so fort. Und da müssen wir uns natürlich Booking-Prozesse anschauen, EntscheidungsträgerInnen anschauen, diese Strukturen anschauen. Und das hat im Übrigen natürlich auch eine wahnsinnige Wirkkraft ins Publikum rein. Also fühlt sich das Publikum irgendwie gesehen, eingebunden, repräsentiert? Kann man sich selber auf so einer Bühne irgendwie wiederempfinden? Wird mir da was vorgelebt? Also auch für das Publikum auf jeden Fall wirkmächtig. Und im Übrigen, das nur als kleiner Schlenker, auch etwas, was inzwischen ökonomisch Relevanz hat. Also wir sehen einfach, dass es Zielgruppen gibt, die bewusst oder unterbewusst abhängig von Gender-Verhältnissen in Lineups Ticketkaufentscheidungen treffen oder nicht. Aber darüber soll es jetzt vielleicht im Detail gar nicht so sehr gehen. Ich würde mich eher auf den anderen Teil deiner Frage konzentrieren wollen, nämlich was für Hebel gibt es, um die Musikindustrie zu einem mental gesünderen Ort zu machen? Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich ganz, ganz viel von Anne Löhr lernen dürfte, die ganz viel eben arbeitet, selber Psychologin ist, zum Thema mentale Gesundheit ganz konkret in der Musikindustrie. Und von der ich ganz viel lernen dürfte darüber, wie diese Stressoren eigentlich wirken und was das auch mit einem sowohl physisch und psychisch macht. Und ich glaube, der erste Schritt ist es wie so häufig, wir müssen uns dessen bewusst werden und darüber sprechen, also das, was wir ja jetzt auch gerade machen, und dann diese Stressoren identifizieren. Sei es eben der hohe Termindruck, sei es der Schlafmangel, sei es der Substanzmissbrauch, sei es die fehlende Privatsphäre. Das muss man sich, glaube ich, im Einzelnen dann halt anschauen, also vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen, wie möchte ich eigentlich touren? Muss das wirklich so aussehen? Und das bringt mich ein bisschen zu dieser Erfolgserwartungshaltung, die wir vorhin schon angeschnitten haben. Und ich würde gerne kurz ein bisschen ausholen in eine Anekdote.
Ja, gerne.
Ich komme nämlich gerade von einer Konferenz in Mailand, von so einer Musikindustriekonferenz, dem Linecheck Festival. Und ich dürfte da auf ein Panel mitgestalten und moderieren zum Thema Degrowth. So ein Konzept, was mir vorher noch nicht so bekannt war. Und da geht es eigentlich genau darum, zu schauen, wie können wir eigentlich Tempo aus der Industrie rausnehmen. Und ganz viel im Zusammenhang damit ist eben die Frage, wie definieren wir eigentlich Erfolg? Weil was wir sehen aktuell und auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass die Branche eigentlich immer schneller geworden ist. Immer schneller, immer schneller. Und dass es inzwischen viel auch über Social Media und über Streaming eigentlich einen konstanten Performance-Druck gibt. Sowohl für die KünstlerInnen, aber auch für die Menschen hinter den Kulissen, die das umsetzen müssen. Und dass dieser natürliche Kreativzyklus, den wir vielleicht früher mal mehr hatten, ich sage auch nicht, dass das immer so existiert hat, aber mehr hatten, nämlich du hast eine Schaffensphase, dann entsteht ein Album, dann wird dieses Album promoted, dann gehst du auf Tour und dann ist aber auch wieder so eine Entspannungsphase, wo du dich wieder sammeln kannst, bevor du in eine neue Schaffensphase reingehst. Das gibt's eigentlich nicht mehr, sondern du bist eigentlich unter dem konstanten Druck, den Algorithmus und den Feed irgendwie befeuern zu müssen. Und das führt aber dazu, dass dieses Verhältnis von Anspannung und Entspannung nicht mehr existiert. Und das führt eben einmal zu diesem konstanten chronischen Stress, unter dem man steht, der ja auch gesundheitlich belastend ist, aber auch dafür, dass Menschen dann eben teilweise den Headspace gar nicht mehr haben, in so eine Kreativphase reinzugehen und irgendwie was Neues zu schaffen. Ich merke das bei mir selber auch. Wenn ich konstant unterwegs bin und nicht die Zeit habe, Dinge zu verarbeiten, dann führt das zum einen zu einer depressiven Episode, wie ich feststellen musste, und zum anderen eben dazu, dass mein Schreiben darunter leidet, weil ich eben nicht mehr diesen auch gedanklichen Raum habe, mich wirklich mit etwas zu befassen und auseinanderzusetzen, was eigentlich tragisch ist. Und das ist eben ganz stark angebunden an die Frage, wie wir Erfolg definieren. Wann ist man denn wirklich erfolgreich? Welche Kennzahlen müssen denn irgendwie erfüllt werden? Und ist Kunst und Kultur und aber auch sowas wie journalistisches Schreiben, Wissensbildung wirklich etwas, was wir nach kommerziellen Maßstäben eigentlich definieren wollen? Und da wäre meine Antwort eigentlich nein. Jetzt leben wir nun mal in einem kapitalistischen System. Das heißt, die Frage ist, was machen wir damit? Aber was da eben auch mit reinspielt, ist die persönliche Erwartungshaltung. Einmal natürlich die Erwartungshaltung, die man von außen gespiegelt wird, aber bekommt aber auch von mir. Und da habe ich auch bei mir selber feststellen müssen, dass mir beispielsweise ein realistischer Erwartungsmaßstab, was jetzt in Anführungsstrichen der Erfolg meines Buches angeht, betrifft und meine einzige Vergleichsplattform Social Media war. Und auf Social Media kriegst du aber ein absolut unrealistisches Bild irgendwie dargestellt. Und das hat bei mir wirklich dazu geführt, dass ich die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, ich muss weiterrennen, ich muss weiterrennen, ich muss weiterrennen. Ich bin noch nicht erfolgreich, ich habe noch nicht genug geleistet, ich habe noch nicht genug gearbeitet, ich kann noch ein Interview mehr machen, noch eine Lesung mehr machen, ich muss noch ein Buch mehr verkaufen, ich muss noch dies und das und das und das machen. Und das macht einen ja irre. Das macht einen ja absolut irre. Und man verliert dadurch aus dem Blick, was man vielleicht wirklich auch geschaffen und geleistet hat. Nämlich in erster Linie in meinem Fall überhaupt erstmal ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Aber auch, dass es Menschen gibt, die das lesen und damit resonieren. Und für die das total wirkmächtig ist. Und was im Endeffekt vielleicht eigentlich in Anführungsstrichen viel mehr bringt als gewisse Verkaufszahlen, wo vielleicht ganz viele Leute das Buch zwar gekauft haben, aber schlussendlich im Schrank steht. So, ja. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, diese Frage von, wie definieren wir Erfolg und auch wie infolgedessen, wie finanzieren wir diese Art von Arbeit und wie schaffen wir es vielleicht auch gewisse Existenzängste zu eliminieren, ganz, ganz fundamental für diese Diskussion.
Ja, ich gebe dir in allem recht, damit sie aber nicht zu langweilig wird. Also,
Entschuldigung.
Genau. Nee, wirklich. Also sehe ich alles genauso. Die Definition von was ist Erfolg ist höchst individuell.
Absolut.
Sie ist dann auch nicht manifestiert. Sie kann sich verändern. Das kann ich aus meinem eigenen Leben ableiten. So, dass in dem einen Moment ist das, ey, ich möchte einfach nur das, womit ich mich gerne beschäftige und wo ich glaube, dass ich gut darin bin. Ich möchte auch davon leben können. Dann gründe ich vielleicht irgendwann eine Familie und dann werden die Ansprüche andere oder ich werde älter und mir kommt irgendwann mal in den Sinn, dass ich sage so, ja, aber okay, ich kann jetzt so davon leben, von Monat zu Monat, aber wie soll das werden, wenn ich 60, 70, 80 bin? So, da findet dann auch nochmal so ein Umdenken statt. Das heißt, es muss ja eigentlich, der Anspruch wird dann wirtschaftlich gedacht mehr, als dass ich von der Hand in den Mund davon existieren kann. Das heißt, es verändert sich auch im Laufe des Lebens total. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen. So, nein, ich möchte halt so auch unterschiedliche Erwartungen an Lebensstandard und so weiter. Ich glaube, letztlich ist es tatsächlich eine Kapitalismus-Diskussion, weil in dem Moment, wo Unternehmen da reingehen und sich daran bereichern, ist es für mich ehrlich gesagt auch keine freie Kunst mehr, sondern es ist eine Kreativleistung, eine künstlerische, kreative Leistung, die aber nicht mehr unbedingt meinen Parametern von Kunst gerecht wird, wenn ich bei einem Major-Label meine Musik veröffentliche. Und vor allem stößt man da halt meiner Erfahrung nach halt eben an die Grenze der Argumentation. Also wie sage ich denn einem Festivalveranstalter, dessen einziger Parameter eigentlich ist, welcher Act zieht wie viele Ticketverkäufe nach sich? Wie sage ich denen dann, ja, aber du musst auch einer Verantwortung gerecht werden. Du bist nicht nur abbildend, du bist auch gestaltend tätig. Ich glaube, dann sagen die großen Veranstalter, nee, sind wir nicht. Wir sind ein Fondsunternehmen und die Quartalszahlen müssen stimmen, geh weg. So, das ist so.
Ja, die Haltung gibt's. Ich glaube, es gibt da verschiedene Stellschrauben. Also das eine ist, wenn diese privatwirtschaftliche Unternehmen können grundsätzlich in dem aktuellen System machen, was sie wollen. Sobald sie staatliche Subventionen, Infrastrukturhilfe erhalten und so weiter und so fort, finde ich, kann man das schon ein Stück weit in Frage stellen.
Total,
weil der Staat natürlich einen Staatsauftrag hat, der ganz klar definiert, dass wir auf Chancengleichheit hinarbeiten müssen. Insofern ist das da dann vielleicht schon mal in Klammern. Und zu guter Letzt, wie gesagt, gibt es tatsächlich auch ökonomische Argumente, weswegen es Sinn ergibt, gewisse Verantwortungsentscheidungen zu treffen. Meine persönliche Haltung ist halt eine andere. ich finde, wenn man kulturell arbeitet, geht da implizit eine Verantwortung mit einher. Das ist dann vielleicht eine philosophische Diskussion, die ich sehr gerne mit den CEOs dieser Unternehmen führen kann. Ich persönlich bin eben der Meinung, dass Kunst und Kultur ein Stück weit außerhalb einer rein kapitalistischen Logik stattfinden können muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Was für Tools bedienen wir uns da? Du hast vorhin das Grundeinkommen schon angesprochen. Das ist dann natürlich eine inzwischen relativ klassische Diskussion, die aufkommt, die ich persönlich sehr sinnvoll finde und die im Übrigen, um auf die mentale Gesundheit zurückzukommen, auch da sehr wirkmächtig ist. Also wir haben jetzt in Irland gab es ja ein Pilotprojekt, das wird jetzt verfestigt im Haushalt, dass es für eine gewisse Anzahl von KünstlerInnen eben ein Grundeinkommen geben soll. Und dankbarerweise, weil es eben dieses Pilotprojekt gab, was eben auch durch eine Studie begleitet wurde, können wir auch sehen, wie das wirkt. Und ein Aspekt, wie das wirkt, ist eben, dass es sich auf die Gesundheit dieser Kulturschaffenden und dieser KünstlerInnen auswirkt, weil Existenzängste verringert werden. Ja. Und das ist ja, also das finde ich total logisch, aber ich finde das auch ein wirklich sehr, sehr gutes Argument, sich damit auseinanderzusetzen.
Total, total. Ich hatte das kürzlich auch vernommen und gelesen und es macht auf so vielen Ebenen totalen Sinn. So, und ich glaube, also was ich gerade so meinte mit dieses an die Durchführenden, die Veranstaltungsfirmen der großen Festivals, ist dann vielleicht auch ganz schön trickle-down-mäßig gedacht. Also ich glaube, eigentlich bedarf es doch mehr Maßnahmen, die dazu führen, dass es erfolgreiche Flinter-Acts gibt, oder? Also erfolgreiche Flinter-Producerinnen, Musikerinnen, Schaffende und dafür wiederum braucht man dann andere Strukturen, nämlich dass da Entscheiderinnen sitzen, die nämlich auch genau da in mehr relaten können als immer die gleichen Typen. Und diesen Umbau hinzubekommen, wie knackt man das auf?
Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, es braucht strukturelle Bedingungen, es gibt ja viele, viele Flinter-Acts, die auch wirklich fantastische Musik machen, aber die denen eben ähnliche Förderstrukturen bieten, wie es eben Cis-Männer in den letzten Jahrzehnten erfahren haben und dass die auf die gleiche Art und Weise Zugänge haben und gesehen werden und unterstützt werden. Und das hat auch etwas mit Entscheidungsstrukturen zu tun und wer da sitzt. Und wir können soziologisch sehen, dass Menschen häufig das fördern, was einem selbst irgendwie ähnlich ist. Ja. Also dass eben beispielsweise weiße Männer gerne andere weiße Männer einstellen und das kommt da natürlich auch zu tragen. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der allererste Schritt eigentlich eine Bewusstseinsanpassung ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es etwas ist, was auch mehr Männer ernst nehmen würden und wo auch mehr Männer sich aktiv mit auseinandersetzen. Und man könnte da jetzt auch aufmachen, dass auch Männer davon profitieren, von einem diverseren, geschlechtergerechteren Umfeld. Auch Männer leiden unter dem Patriarchat. Aber ich würde mir wünschen, dass Männer sich damit befassen, weil sie selber auch einfach etwas verändern und verbessern wollen. Genau, das heißt, ich glaube, der allererste Schritt wäre das. Und was wir dafür brauchen, sind Männer, die mit anderen Männern ins Gespräch gehen und andere Männer in Verantwortung nehmen. Das wäre, glaube ich, so der allererste Schritt, Bewusstseinsschaffung und das dann irgendwie weitertragen. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir diese strukturellen Hebel setzen? Ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Anreize setzen über Fördermittel beispielsweise. Man kann sich über Quoten Gedanken machen, es gibt Vor- und Nachteile von Quoten. Für manche Menschen oder manche Unternehmen, das Roskilde Festival beispielsweise, empfinden Quoten als zu rigide, weil sie eben sagen, dass sie die Gesamtheit der Pluralität immer noch nicht genug abbilden können. Mhm. Die haben sich dann ein anderes System beispielsweise geschaffen, um auf Diversität zu blicken. Aber gerade für Menschen, die ganz, ganz am Anfang oder für Unternehmen, die ganz am Anfang stehen von so einem Prozess, können Quoten durchaus hilfreich sein, weil sie eben eine ganz klare Zielsetzung formulieren. Insgesamt klare Zielsetzungen sind, glaube ich, sehr hilfreich in so einem Prozess, damit man auch etwas hat, woran man sich irgendwie messen kann. Ja, und was es ganz im Einzelnen gibt, das ist dann eben doch sehr abhängig vom Unternehmen, davon eben, ob wir über Festivals sprechen, ob wir über Tourcrews sprechen, ob wir über Agenturen sprechen und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt gibt es aber, glaube ich, zwei Punkte, über die alle sprechen müssen. Und das eine ist Geld, also Gender Pay Gap ganz konkret. Wir haben immer noch, gerade auch in der Musik, einen allein genderbezogen zu beschreibenden Einkommensunterschied. Ich glaube, ich habe die konkrete Zahl gerade nicht ganz im Kopf. Verdi hat Anfang des Jahres Zahlen veröffentlicht, die sich auf die KSK beziehen.
Ich scroll hier gerade durch und suche sie.
Ja, ich glaube, es waren 24 oder 26%. Eins von beiden. Also ungefähr ein Viertel des Jahres, dass KSK, Frauen, die in der KSK versichert sind, umsonst quasi arbeiten gegenüber ihren männlichen Kollegen. Und das besonders Bittere ist, dass diese Zahl gewachsen ist um 3 Prozentpunkte seit 2022. Das heißt, das ist etwas, was wir uns anschauen müssen. Und ein anderes Thema, was wir vorhin schon gestriffen haben, ist das Thema Mutterschaft. Weil wir eben sehen, dass vor allem, wenn Personen schwanger werden, die dann über kurz oder lang rausfallen. Mhm. Und ganz besonders krass ist es eben bei Selbstständigen, weil wir da auch in Deutschland einfach noch nicht genug Unterstützung und Schutz haben für selbstständige, schwangere Personen und Mütter dann später vor allem.
Ja, ganz kurzer Nachtrag hier. Ich habe es gerade gefunden. 27,4% beträgt der Gender Pay Gap im Musikbereich.
Wow, ja, dann ist es so, sogar, war es sogar noch höher, als ich es im Kopf hatte.
Das ist total krass.
Ja, ja, also... Ja, irgendwas zwischen einem Viertel und einem Drittel des Jahres. Das,
Und das halt vor dem Hintergrund, dass halt eben Kreative eh schon sich auf einem sehr niedrigen Gehaltsniveau sozusagen bewegen. Und da hauen natürlich dann so diese 27% nochmal ganz
anders rein. Absolut. Also wir sprechen hier sowieso schon von existenzgefährdender Prekarisierung.
Ja.
So.
Ja. Das, was du ansprichst, Care-Arbeit, ich habe eh halt eben das Gefühl, dass das generell so die Freiberufler-Welt halt eben auch einfach so sehr benachteiligt ist gegenüber der Angestelltenwelt, weil dann doch halt in weiten Teilen der Politik gar kein Bewusstsein dafür existiert, für diese Lebensumstände. So, das betrifft dann auch nicht nur die Kreativbranche, aber die natürlich nochmal ganz besonders.
Absolut. Also ich habe den Eindruck, oder beziehungsweise das haben wir ja im Zuge von der Covid-19-Pandemie auch gesehen, ich würde behaupten, nur der allerkleinste Teil unserer PolitikerInnen können sich überhaupt vorstellen, wie Kulturschaffende arbeiten und oder wie der Veranstaltungsbereich arbeitet. Beides sind ja ein Stück weit sehr konkrete Lebensrealitäten, die sich teilweise überschneiden, aber auch nicht immer. Und was man da aber immer wieder dazu sagen muss, ist, wir wissen es jetzt für den Veranstaltungsbereich konkret, der Veranstaltungsbereich ist der 6. Wirtschaftszweig Deutschlands. Also das sind wirklich nicht wenige Leute und auch wirklich nicht wenig Investitionsvolumen und Wirtschaftsvolumen, das das betrifft. Aber irgendwie spielt das immer so am Rand. Und ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, dass eben wir ein besonders hohes Maß an Selbstständigen haben. Also eine Vereinzelung, die sich vielleicht dann auch schwieriger organisieren und zusammenbringen lässt. Aber es gibt durchaus seit ein paar Jahren einige Interessensverbände. Es gibt für den Veranstaltungsbereich jetzt beispielsweise die Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft. Es gibt für den Bereich der Populärmusikschaffenden die Popkultur beispielsweise. Also es haben sich so verschiedene Initiativen, gerade auch durch die Erfahrungen im Lockdown, gegründet, die da versuchen, in eine politische Interessenvertretung zu gehen. Aber ich habe den Eindruck, dass das so ein Thema ist, was immer so ein bisschen nur so nebenbei mitgedacht wird, wenn überhaupt. Weil es vielleicht auch kompliziert erscheint, weil es halt so ganz andere Lebensrealitäten sind und andere Arten des Arbeitens. Es ist halt schon relativ weit weg von einem klassischen 9-to-5. Und das erfordert dann vielleicht auch mal Ausnahmeregelungen, weil sich gewisse arbeitsrechtliche Gedanken, die für sich genommen total Sinn ergeben und die total unterstützenswert sind, sich aber vielleicht nicht 1:1 übertragen lassen, wenn es jetzt um so Arbeitszeitenregelungen geht und so weiter und so fort. Und es wäre wünschenswert, dass sich da mehr PolitikerInnen mit befassen. Ich sehe es bislang leider nicht.
Ja, geht mir genauso. Also auch da noch viel zu tun. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Strukturen zu sprechen zu kommen. Hältst du es denn für wahrscheinlicher, dass man bestehende Strukturen schafft, umzubauen? Oder ist es vielleicht der bessere Weg, selber zu gründen und selber vom Kern weg, von der Gründung weg, halt eben andere Strukturen aufzubauen? Das heißt, gründet Bookingfirmen, gründet Labels, gründet und so weiter.
Ich dachte, du kommst jetzt mit Revolution.
Und geht auf die Straße mit Mistgabeln und das sowieso.
im Bestehenden existieren oder Revolution? Das ist ja die Grundfrage. Ich glaube, es gibt halt kein im Bestehenden, so in dem System, in dem wir arbeiten, ohne die Revolution, gibt es nicht so richtig ein Entweder-Oder. Ich glaube, es muss beides geben. Also natürlich ist es super und ich beobachte das auch, dass es immer mehr Flinterpersonen gibt, die selber gründen, vor allem in der Solo-Selbstständigkeit, sich irgendwie selbstständig machen und selber als BookerInnen zum Beispiel auftreten oder sich dann eben mit anderen zusammentun. Und das ist auf jeden Fall ein guter Weg und auf jeden Fall wichtig. Und wir brauchen Flinterpersonen in Führungspositionen und wir brauchen Menschen, die so ihr eigenes Ding machen und dann vielleicht von Anfang an versuchen, gewisse Strukturen mitzudenken. Ich glaube, es wäre aber naiv zu denken, dass das reicht. Wir haben in der Musikindustrie, würde ich sagen, eigentlich gewissermaßen ein Oligopol, sowohl im Live-Bereich als auch im Record-Bereich. Wir haben die Major-Record-Label und wir haben die Major-Live-Player. Wir haben die großen Ticketing-Anbieter wie Eventim und Ticketmaster, die sich eigentlich mehr oder weniger den Markt unter sich aufteilen. Und die sind dermaßen wirkmächtig und die verfügen über dermaßen viel Kapital und Ressourcen, dass wir schon, glaube ich, irgendwie versuchen müssen, die mit ins Boot zu holen. Und ich glaube, dass wenn diese großen Player morgen entscheiden würden, wirklich auf Diversität und auf gerechte Arbeitsverhältnisse zu setzen, ernst gemeint, dann hätten wir übermorgen diese Diskussion quasi nicht mehr. Mhm. Und deswegen natürlich, ich will das gar nicht entmutigen sagen, wenn ihr gründen möchtet, macht das, informiert euch über die Unterstützungsangebote, die es geht, holt euch alles irgendwie an Geld mit, was ihr da kriegen könnt, weil es ist hart, aber es kann sich, glaube ich, wirklich lohnen. Aber so ganz ohne die Großen werden wir es, glaube ich, in einer tatsächlich Strukturveränderung, im Strukturwandel zum jetzigen Zeitpunkt nicht schaffen.
Mhm. Okay. Ich hatte so gehofft, so, das kann ein Hebel sein, also wenn man in den kapitalistischen Strukturen denkt, wo man ja nicht ganz drum rumkommt, so, okay, wenn ihr mich nicht wollt, dann werde ich so mächtig und werde so relevant, dass ihr gar nicht mehr an mir vorbeikommt.
Natürlich, so. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das kein Hebel ist, ne? Mhm. Und ich habe ganz viele Gedanken zu Taylor Swift und der Kommerzialisierung von Taylor Swift, aber das ist vielleicht ein anderes Gespräch. Aber am Beispiel von dieser ganzen Diskussion von Taylor Swift, kauft ihre eigenen Master zurück und macht da ihr eigenes Ding und so, kann man ja schon sehen, wie wirkmächtig eine Person auch sein kann in so einem Diskurs. Jetzt haben wir in Deutschland ja grundsätzlich sowieso zum Glück andere Urheberrechte, weswegen es so einen Taylor Swift 2.0-Fall hier in der Form gar nicht geben würde. Aber das sind halt realistisch gesprochen dann doch auch die wenigsten.
Ja.
Ne? Und es gibt einzelne Musikerinnen, die wahnsinnig einflussreich geworden sind und die dann vielleicht auch ihren eigenen Weg gegangen sind. Oder es gibt auch in Deutschland Beispiele wie Judith Holofernes oder Leslie Clio zum Beispiel, die dann selber gegründet haben und die dann versuchen, da eben ihren eigenen Weg zu gehen und das, glaube ich, für sich genommen auch toll machen. Und trotzdem, ja, können wir, glaube ich, nicht ignorieren, dass diese großen AkteurInnen extrem einflussreich sind. Und dass es wünschenswert wäre, dass die sich irgendwie daran beteiligen. Ich bin da leider verhalten optimistisch, um nicht zu sagen pessimistisch, zum jetzigen Zeitpunkt.
Es gibt ja auch die Versuche, andere Strukturen aufzubauen, die eine andere Art der Finanzierung auch ermöglichen. Patreon habe ich dann irgendwann nicht mehr so verfolgt. Ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist, also wo man direkter mit den Fans kommuniziert, sich direkter von den Fans finanzieren lässt. Und ehrlich gesagt war das auch lange meine Hoffnung durch die Veränderung in den Strukturen. Also grundsätzlich, ich war als Musiker in der Zeit tätig, da konntest du deine Musik nicht alleine vertreiben. Oder es hat bedeutet, du musstest jede Platte einzeln oder deine CD in den Laden bringen, weil schon der Vertrieb dieses physischen Tonträgers war praktisch schon Gatekeeper. Da bist du dann schon nicht reingekommen. Da haben wir jetzt andere Zeiten. Du kannst grundsätzlich, auf allen Streaming-Plattformen deine Musik veröffentlichen. Und meine Hoffnung war dann lange Zeit so, hey, das ist die Demokratisierung der Musik. Ganz so aufgegangen ist es nicht, weil es halt einhergeht, du hast es vorhin schon umschrieben, was das für Stressoren sind, dass ich komplett alleine für die Sichtbarkeit verantwortlich bin für meine Musik, was das insbesondere mit Blick auf die sozialen Medien halt mit sich bringt an Zeiteinsatz. Daran sind dann auch wirklich einige verständlicherweise gescheitert.
Ja, oder zerbrochen wirklich.
Oder
ne?
Sogar zerbrochen,
also,
ja.
Ich würde auch sagen, natürlich, es gibt schon so diese Demokratisierung des Musikmarktes. Das habe ich im Buch ja auch beschrieben. Alex Babian hat da auch ein ganz tolles Zitat zugegeben in meinem Buch, Musikjournalist. Und ein Stück weit stimmt das ja schon, weil natürlich über Social Media und das Internet gewisse Gatekeeping-Funktionen weniger einflussreich geworden sind. Aber diese Gatekeeping-Positionen, die existieren nun mal nach wie vor. Und ich würde schon auch nach wie vor sagen, dass diese Gatekeeping-Positionen öffentlichen Geschmack mitgestalten, der ja dann auch wiederum irgendwie mit beeinflusst, was kommerziell erfolgreich wird später und was nicht. Und was Social Media ganz konkret macht, ist, es belohnt halt ein bestimmtes Skillset, was vorher vielleicht gerade bei Musikschaffenden nicht so erforderlich war. Ne? Also gerade noch mal stärker diese Selbstvermarktung, diese Selbstdarstellung, die Content Creation, die Content Planung, alles, was eben damit einhergeht. Und dementsprechend kann ich da auch nicht nur Positives abgewinnen, ne? Sondern wie mit vielen gerade technischen Entwicklungen gibt es da GewinnerInnen und VerliererInnen. Und wenn es sich aber eben nur noch danach bemisst, dann wird es zu einem Problem. Und was wir ja schon sehen können, ist, dass auch die großen Major-Label beispielsweise halt Geld dahin pumpen, was gerade hyped auf Social Media. So. Und das widerspricht aber meiner Meinung nach einem nachhaltigen KünstlerInnenaufbau und einem organischen KünstlerInnenaufbau und auch einer gewissen Qualitätsfindung irgendwie und zu schauen, was ist irgendwie spannend und nicht nur die 13. Reinkarnation von der Reinkarnation von der Reinkarnation von dem Sample irgendwie. Und jetzt haben wir ja noch eine neue Diskussion mit KI, was da noch mit reinspielt. Das wird sich auch, glaube ich, sehr spannend sein zu beobachten, wie sich das entwickelt. Ich beobachte das auf jeden Fall gerade und auch da sind wir auf jeden Fall, was auch so rechtliche Grundlagen angeht, hinken wir total hinterher. Also da schafft der technische Fortschritt einfach gerade Realitäten, wo wir dann später schauen müssen, wie wir damit umgehen und wo auch Menschen unter die Räder kommen. Was Patreon angeht oder diese Vergenossenschaftlichung eigentlich, die du vorhin angesprochen hast. Ich habe Patreon immer als ein eher US-amerikanisches Ding wahrgenommen und ich habe den Eindruck, da funktioniert es auch ziemlich gut. Es gibt nichtsdestotrotz natürlich GoFundMe, Crowdfunding-Kampagnen oder auch sowas wie Substack ist ja jetzt eigentlich was Ähnliches fürs Schreiben schlussendlich, was international noch sehr viel mehr stattfindet als in Deutschland. So ein bisschen mal gucken, ob sich Substack so durchsetzen wird in Deutschland, wie es das international getan hat. Ich habe den Eindruck, dass es schon populärer wird gerade. Aber grundsätzlich diese Idee von einer Vergesellschaftlichung, von einer Vergenossenschaft, das ist eine Frage, die auch im Clubbereich zum Beispiel gerade vermehrt aufkommt. Also auch eine Frage, die sich jetzt im Zuge der Schließung des Schwutz zum Beispiel gestellt hat oder die sich auch andere Clubs und Bereiche irgendwie gerade stellen oder die Frage von, wie können wir so Community Spaces eigentlich absichern, unabhängig von der kapitalistischen Logik in einer Zeit von Gentrifizierung und steigenden Lohnkosten und Produktionskosten. Und ich glaube, das ist insgesamt eine sehr interessante Debatte auch zur Kulturabsicherung, aber auch eine, die sich, glaube ich, gewisse Communities mehr stellen als andere, beziehungsweise wo es schon eine Community geben muss und deswegen vielleicht auch eine Frage ist, die sich im queeren Kontext gerade mehr stellt als in anderen Kontexten. Also für mich ist es etwas, was ich eben vor allem gerade im queeren Kontext mitbekomme, wo es eben darum geht, wie können wir queere Orte, queere Kultur, queere AkteurInnen absichern in einer Zeit, in der das gesamtgesellschaftlich nicht mehr passiert, weil in Anführungsstrichen Diversität kein Trendthema ist mehr und deswegen auch andere Finanzierungsmöglichkeiten wie Sponsoringgelder wegbrechen und man sich in einem zunehmend rechten Politikwandel auch nicht zu sehr verlassen möchte auf politische Strukturen.
Rieke, lauter Themen, die eigentlich nochmal eine neue Folge wert wären, ehrlich gesagt. Also du hast vorhin ja auch kurz irgendwie das Thema KI gestriffen. Auch das könnten wir, glaube ich, eine komplette Stunde irgendwie nochmal mit füllen. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich beneide Musikschaffende im Hier und Jetzt nicht. Aufgrund der vielen Kanäle, die du bespielen musst und wo du aktiv sein musst. Gleichzeitig musste ich ein bisschen schmunzeln vorhin, als du so den Blick zurückgeworfen hast und gesagt hast, ja, früher war das halt irgendwie, dann gab es halt, dann bist du auf Tour oder hast ein Album veröffentlicht, bist auf Tour gegangen, dann gab es eine Entspannungsphase, dann hast du wieder geschrieben. Und da kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, so hat es nicht funktioniert. Also zumindest spätestens dann nicht mehr, als Erfolg eingetreten ist. Und das, ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, weshalb man damals so oft von dem schwierigen dritten Album gesprochen hat, weil da nämlich dann nicht mehr die vorhergehenden Jahre da waren, um Material zu schreiben, sondern dann die Taktung immer höher wird, ne? Und zum Teil dann vielleicht sogar ein paar Faktoren, die heute nicht mehr so sind. Also dann gehst du wochenlang auf Interviewreise so und musstest alle Journalisten bereisen und hast damit Wochen verbracht, was man heute dann irgendwie eher remote machen kann oder so. Also da hat sich auch die Zeit sehr komprimiert, sodass du eigentlich dann von der laufenden Tour zurückgekommen bist und dann hieß es so, wo ist das neue Album?
Mhm.
Aber ist ja auch egal. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass die Stressoren massiv nochmal zugenommen haben. Und darum beneide ich wirklich gerade niemanden. Würdest du denn sagen, dass deine Tätigkeit, das Netzwerken, der Austausch über diese Themen, was hat denn das mit dir gemacht, mit deinem Befinden, mit deinem Zustand, mit deinem Merken, ey, ich bin mit dem ganzen Scheiß auch gar nicht alleine, ich kann mich darüber austauschen. Hat dir das, in welcher Form hat dir das geholfen oder auch nicht?
Ich würde vielleicht das anhand der Buchrecherche illustrieren wollen, weil ich da ja ganz, ganz viele Gespräche geführt habe und ja ganz viel in diesen Austausch gegangen bin. Und es hatte so beides zur Folge. Also einmal, dass es natürlich nochmal gut zu sehen war, okay, ich kann jetzt auch wirklich nachweisen, es sind strukturelle Probleme, weil wir haben anfangs über diese Panels und diese Argumente gesprochen. Und ich saß ja in den letzten 5 Jahren auf wirklich vielen Panels inzwischen. Und gerade am Anfang mit Femme auch saßen wir dann eben immer mehr bei so Panels, wo dann halt immer wieder hatten wir eingangs festgestellt, wo es gibt Sexismus, diese Bestandsaufnahme und dann wurde es irgendwie, dann ist es da geendet. Oder, dass ich auf diesem Panel saß und dann gesagt wurde, ja, das tut mir total leid, dass dir das noch widerfährt oder dass dir das jetzt widerfahren ist, aber eigentlich ist Sexismus ein Problem der Vergangenheit und bei uns in der progressiven Musikindustrie gibt es das nicht mehr, sonst sind es Einzelfälle. Ich mir dann immer dachte so, komisch, also irgendwie ganz schön viele Einzelfälle. Und ich da mir da eben häufig so die Argumente gefehlt haben, weil uns Datenlage gefehlt hat. Also wir haben eben vor allem im deutschsprachigen Raum einfach nicht so besonders viele Studien zu dem Bereich. Und gerade meiner Erfahrung nach in der Diskussion mit so dem stereotypischen alten weißen Cis-Mann wird dann halt häufig gefordert, so ja, wo sind denn deine Zahlen? Weil irgendwie das dann erst als Wahrheit oder als Faktum so wahrgenommen wird und ja auch insgesamt qualitative Studien beispielsweise einen viel schwereren Stand haben, kommuniziert zu werden und wahrgenommen zu werden, weil man dann halt nicht so diese Prozentzahlen hat. Und es war für mich ja schon auch eine sehr große Motivation, dann eben meine eigene Studie zu schreiben und dann später noch weiter dieses Buch zu schreiben. Und da muss ich sagen, war das für mich wahnsinnig hilfreich, diese ganzen Gespräche zu führen, weil es mich in meiner eigenen Faktenfindung und Argumentationsgrundlage gestärkt hat. Und ich hoffe auch, dass das Buch das für andere tun kann. Also da wirklich zu beschreiben, es ist kein Einzelfall, es sind strukturelle Probleme, über die wir hier sprechen müssen. Und ich bin da nicht alleine mit. Und natürlich sich auch darüber auszutauschen, einen Raum zu haben, in dem man sich auskotzen kann, Strategien gemeinsam zu erarbeiten, um wieder in eine Handlungsfähigkeit zu kommen. Das kann wahnsinnig hilfreich sein. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe mich 2-3 Jahre mit wirklich schlimmen Themen befasst. Und da haben mir Leute auch wirklich schlimme Erfahrungen geschildert. Und das war teilweise auch sehr triggernd und habe mich dann auch an eigene Erfahrungen wieder erinnert, die ich schon so ein bisschen vergraben hatte. Und das war schon auch hart. Also mir ging es da zwischendurch auch wirklich nicht gut mit, so gerade ungefähr 2 Jahre in. Und ich habe immer wieder auch in meiner eigenen Therapie darüber gesprochen, wie gehe ich damit um und antizipierend, ich weiß ja, wie es ist, Frau in der Öffentlichkeit zu sein, die sich zu bestimmten Themen positioniert, wie gehe ich auch mit Hate Speech online später um, zum Beispiel. Und das ist schon, wenn man das in dieser Geballtheit sich damit so konstant befasst, schreiben kann auch etwas sehr Isolierendes sein, finde ich, wenn man halt sehr auf sich zurückgeworfen ist, auf die eigenen Gedanken, auf den eigenen Text. Dieses Buch ist in wirklich sehr, sehr vielen Umständen entstanden, im Backstage, im Nightliner, auf meiner Couch zu Hause. Aber viel eben alleine, alleine im Hotel, alleine am Laptop, alleine beim Lesen. Wir sind relativ spät erst ins Lektorat gegangen. Also es sind relativ spät erst ein anderes Paar Augen auf den Text gekommen. Und es hat auch tatsächlich außer meinem Lektor niemand gelesen, bevor es veröffentlicht wurde. Und das war schon auch nicht easy. Das hat mich schon auch viel in eine Auseinandersetzung mit meiner eigenen mentalen Gesundheit so gezwungen. Aber das ist vielleicht auch nicht überraschend. Also wenn man sich die ganze Zeit einfach mit schlimmen Dingen befasst, ist das einfach belastend. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich jetzt sehr aktiv in so eine Gegenregulation gehen muss, dass ich mich manchmal einfach auch mit seichteren Themen und mit leichteren Themen befassen muss und auch mit hoffnungsstiftenden Dingen. Also dass ich sehr viel aktiver nach Hoffnung Ausschau halte. Und deswegen war es mir auch sehr wichtig, das Buch auf einer hoffnungsvollen Note enden zu lassen und so einen positiven Ausblick zu geben, weil ich wollte, dass diese ganze Negativität sich in Handlungsbereitschaft und Motivation umschlägt und eben nicht nur in so eine Resignation von, ja, Kacke, hat sich seit den 80ern noch nicht so viel getan, also können wir es auch gleich lassen.
Ja.
So.
Ja, sind wir genau in dem Punkt, wo wir vorhin waren, halt eben so die Wahrnehmung oder geht es viel um Bestandsaufnahme bei Panels etc. Und aber what's next? So, und umso schöner finde ich, dass du genau da auch mit dem Anspruch rangegangen bist, dass mit einer positiven Zukunftsvision zu verknüpfen. Und solange wie wir Menschen wie dich haben, die sich für Dinge einsetzen, so dass es für ihre eigene Gesundheit verträglich ist und das dann irgendwie auch erkennen können, mal zu sagen, so ey, ich muss es auch nicht, ich brauche auch mal Breaks oder darf mich auch mal anderen Themen zuwenden. Jetzt darf mal jemand anders übernehmen, es darf mal jemand anders in den Vorstand oder wie auch immer. Solange wie man das irgendwie mit Blick auf sich selber hat und auf die eigene Gesundheit, glaube ich auch, dass ich viel bewegen kann. Und so geht es uns ja hier bei der Vereinsarbeit, bei Freunde fürs Leben auch, dass das natürlich die Situation, die man noch immer vorfindet, nicht die ist, wie man es haben will. Aber wir versuchen eben die Wege daraus aufzuzeigen. Toll, dass du dir all diese Zeit und aber auch so die Last irgendwie zugemutet hast, um die Sache voranzubringen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, also danke, dass du das sagst, aber ich hätte es nicht anders machen können.
Mhm.
Also ich glaube, irgendwann, ich weiß nicht, verspürt man halt so einen inneren Druck oder Bedarf, sich so mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich kann mich einfach ganz schlecht mit so Ungerechtigkeit abfinden. For better or for worse. Aber ich glaube, und das ist wahrscheinlich das große Learning vielleicht meiner 30er am Ende. Mal schauen, ich stehe jetzt erstmal am Anfang, schauen wir mal, wie ich da in 10 Jahren drauf blicke. Aber nachdem ich in den 20ern lernen dürfte, dass ich mit in Verbindung mit anderen stärker bin, darf ich in den 30ern vielleicht lernen, dass ich auch nicht alles ganz sofort und direkt schaffen muss, sondern dass man sich auch mal zur Ruhe setzen darf und dass man auch mal abgeben darf und dass man vielleicht auch Sachen auf sich zukommen lassen darf. Mal schauen. Ich bin gespannt auf mich selber.
Ja, ach, das ist schön. Ich bin gespannt auf mich selber. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Das ist eine schöne Aussage. Rieke, hast du uns noch einen Song mitgebracht? Ich habe gehört, du hast einen Bezug zur Musik. Hast du uns einen Song für unsere Playlist mitgebracht?
Ja. Das ist ja immer, ich werde ja häufig nach Musik gefragt und jedes Mal finde ich das so mega schwierig zu beantworten, weil es so viel fantastische Musik gibt. Also ich glaube, manche Menschen haben vielleicht das Problem, dass sie zu wenig kennen. Ich kenne zu viel und ich lade das dann immer mit so einem Anspruch an mich selber auf. Dass das jetzt der perfekt ausgewählte Song sein muss, der im besten Fall noch irgendwie ganz viel Aussagekraft hat und irgendwie eine Person supportet, die gerade noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt und so. Ich habe mich für heute dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen und dir einfach den Song mitzubringen, der mir diese Woche gute Laune und Energie gegeben hat. Ich bin nämlich letztens wieder auf ein Jazz-Fusion-Album aus dem Jahr 2002 gekommen. Und ich habe diese Woche ganz viel Dazzling von Cassiopeia gehört. Und das ist wirklich ein Song, ich glaube, wenn ich Privatmusik höre, ich höre sehr gerne Jazz aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, weil es so ein Genre ist, mit dem ich nicht arbeite. Und das heißt, da kann ich so am besten Sachen quasi wirklich von mir abgrenzen. Ich kann auch zu Jazz wahnsinnig gut schreiben. Es ist sowohl die Musik, die ich höre, wenn ich versuche runterzufahren und irgendwie lese und auf der Couch sitze und versuche zu entspannen. Es ist aber auch die Musik, zu der ich am besten schreiben kann. Und ich weiß nicht, es ist so, gerade dieser Song, er ist groovy, er lädt so ein, sich zu bewegen, aber er ist auch komplex genug, als dass ich ihn spannend finde, dass er mich so, dass er meinen Kopf irgendwie so ins Arbeiten bringt und dass es irgendwie was mit mir macht. Und ja, das ist einfach ein tolles Stück Musik.
Mega, voll gut. Und ich glaube, wir haben bisher tatsächlich nichts wirklich richtig Jazziges auf der Playlist. Und als jemand, der auch, ehrlich gesagt, phasenweise sehr, sehr gerne Jazz hört, freue ich mich da ganz besonders drauf.
Ja.
Total gut. Cool. Ich hab auch noch einen Song mitgebracht. Ich darf auch immer einen mitbringen.
Aber das ist ja voll unfair. Du darfst ja jedes Mal einen mitbringen,
geil, oder? Ja, das sind die Privilegien, die ich ganz und ohne mich dafür zu schämen gerne mitnehme.
Verstehe ich. Okay, aber jetzt bin ich sehr gespannt. Was hast du uns also da mitgebracht?
Auf der Playlist ist schon seit langer Zeit ein Song drauf, Bad Reputation von Joan Jett.
Mhm.
So, und Joan Jett ist in meiner musikalischen Sozialisation ein wichtiger Punkt, weil ich das zu einem Zeitpunkt gehört habe oder entdeckt habe, wo ich wirklich noch sehr jung war. Und dann war da diese Frau und die war so, oh, die hat die Gitarre so tief zu hängen gehabt, wie halt sonst immer Typen, die ich gesehen habe. Und das fand ich total beeindruckend. Und die hatte diese Energie und die hatte so dieses unfassbare Selbstbewusstsein. Und das hat mich wirklich, ehrlich gesagt, auch vor der Entdeckung meiner Sexualität, hat mich das einfach total fasziniert, diese Frau da zu sehen. Wahrscheinlich auch, weil das dann eben nicht so gang und gäbe war.
Joan Jett hat ja auch einen Gastauftritt in meinem Buch auf jeden
Ach,
Fall.
Ach, großartig. Ja. Okay, so. Die sich ja dann wiederum viel auf Susie Quattro bezogen hat. Egal. So. Und wenn man dann auch weiß, dass das vieles von ihrem Manager gelenkt wurde, der ein sehr gutes Händchen hatte für Songauswahl, weil viele ihrer Hits waren Coverversionen von Unbekannten. Ja. So, aber egal, ich fand die so halt beeindruckend. Und ich habe jetzt, Gott sei Dank, wieder eine Künstlerin, die für mich ganz Ähnliches macht und verkörpert. Und die regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts können es schon nicht mehr hören, weil ich schon so viele Songs von ihr auf der Liste habe. Also es ist Noga Eres.
Oh ja. Mhm.
Und sie hat gerade wieder zwei Songs irgendwie veröffentlicht. Und den allerneuesten Bubbling, den möchte ich raufsetzen. Und genau, weil sie all dieses beeindruckende Selbstbewusstsein und Stilbewusstsein und Energie und all das hat und eine ganz, ganz tolle Bewegungsästhetik.
Krasse Live-Performerin auch.
Super Performerin und immer wieder wirklich ganz, ganz überraschend in der Definition ihrer selbst, sowohl musikalisch als auch visuell. Und also wirklich eine Künstlerin, die ich sehr bewundere und die nach meinem Empfinden eigentlich das Zehnfache an Aufmerksamkeit mindestens verdient und alles dafür tut, dass das passiert. Also ja, das ist mein Song.
Da muss ich auf jeden Fall noch reinhören. Das Neueste habe ich noch nicht gehört, aber genau, ich habe sie auch auf dem Immergut-Festival ein paar Jahre später dann unter anderem live sehen dürfen. Das war wirklich ein Erlebnis auf jeden Fall. Und ich bin aber sehr froh, dass du eine weibliche Musikerin mitgebracht hast, weil dann kann ich mir nämlich verzeihen, dass ich Cassiopeia mitgebracht habe.
Okay.
Das Interessante ist ja, wenn man mal da drinne ist, dass man angefangen hat, FlintermusikerInnen zu entdecken, dann irgendwann diversifiziert sich das ja ganz automatisch und dann hört man diese Musik einfach und dann irgendwann kommt man ja vielleicht wirklich an den Punkt, wo wir ja idealerweise hinwürden wollen, dass das Geschlecht gar keine Rolle mehr spielt, weil sich das eben schon so diversifiziert hat und man einfach nur noch gute Musik entdeckt. Ne?
Absolut. Ja.
Das Problem bei vielen Menschen, die eben noch so sehr in ihrer Blase verhaftet sind, ist, dass sie halt unter Umständen in Anführungsstrichen Normalzustand verharren, nur Musik von Männern zu hören. Und dann ist es halt schwierig.
Ja, das ist ein Zustand, den ich mir auch wünschen würde, dass all das eigentlich gar kein Thema mehr ist, dass wir jetzt alles nicht mehr ausdiskutieren müssen, weil es einfach mit einer Selbstverständlichkeit stattfindet und so in einer Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit stattfindet.
Ja, das Absurde an meinem Job ist ja, ich arbeite ja eigentlich quasi an meiner eigenen Abschaffung. Ne? Also ich arbeite ja eigentlich daran, dass irgendwann all das, was ich jetzt gerade mache, gar nicht mehr notwendig ist. Und hoffen wir mal, dass es früher als später ist.
Ich gehe davon aus, dass in unserer beider Lebenszeit du mit deinem Unvermögen, mit Ungerechtigkeit zurechtzukommen, es noch genug Themen gibt, denen du dich annehmen kannst, auch wenn das Feld erledigt ist.
Leider wahrscheinlich schon und deswegen umso wichtiger, dass man sich zwischendurch einfach mal Urlaub nimmt.
Absolut. In diesem Sinne, nehmt euch Urlaub und wenn ihr zurückkommt, gründet Firmen, um die Läden aufzumischen.
Holt euch finanzielle Unterstützung dabei. Es gibt Fördermittel dafür für Unternehmensgründungen.
Nehmt alles mit, was geht.
Nicht in die nächste Existenzangst reinrennen. Zumindest nicht ohne Plan.
Sehr guter Hinweis. Rieke, uns bleibt nur noch eins zu sagen.
Tschüss. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Staffel von Kopfsalat wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.